ARD. Das war Morgen.
Der Science-Fiction-Podcast mit
Isabella Herrmann
und Aiki Mira.
In den vergangenen Wochen waren an dieser Stelle Isabella Herrmann und Aiki Mira zu hören. Und alle, die von Anfang an mit dabei sind, erinnern sich vielleicht noch an die ersten Folgen mit Andreas Brandhorst. Mein Name ist Mareike Mage und ich bin die Leiterin der Abteilung Künstlerisches Wort beim SWR und habe Das war Morgen ins Leben gerufen. Als ich 2022 zum SWR kam, da wusste ich, dass es im Archiv eine große Anzahl von Science-Fiction-Hörspielen gibt. Mein Mann ist Archivar und er hat mir erzählt, dass in verschiedenen Foren im Internet immer wieder nach den Hörspielen aus der Reihe Science Fiction als Radiospiel gefragt wurde. Also haben wir angefangen, die Stücke zu hören, die Rechte zu klären, Musik zu beauftragen und Cover zu entwerfen. Aber was wir noch brauchten, war ein Titel. Lange haben wir selbst überlegt und dann haben wir eine Umfrage unter den Fans der alten Science-Fiction-Hörspiele gestartet. Alexander Grünauer schlug Das war Morgen vor und wir waren begeistert. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet und dazu aufgerufen, uns zu schreiben, wenn jemand ein bestimmtes altes Stück nochmal hören möchte. Und dann bekam ich Post von einem Mann, der all das, was ich mir da gerade mühsam aneignete, schon wusste. H.G. Tröster. Für das Deutsche Rundfunkarchiv hat H.G. Tröster nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Science Fiction im Hörspiel 1947 bis 1987. Er hat sich also jahrelang mit Science-Fiction-Hörspielen befasst. Und mit seinem Wissen war H.G. Tröster für uns eine große Unterstützung. Und deswegen wollte ich ihn unbedingt mal treffen.
So, ich würde das alles gerne aufnehmen.
Machen Sie es nicht wie ich, als ich mal vor Jahrzehnten den Andreas Weber Schäfer in einem Interview auf Tonband aufgenommen hat. Hat sich hinterher herausgestellt, dass ein Kanal einen Wackelkontakt hatte. Und wir haben dann nur einen Tonkanal gehabt. Das heißt,
das würde ich ganz gerne auch mal kurz hören, wenn Sie beide reden.
Wie schon gesagt, H.G. Tröster war für uns wirklich eine große Unterstützung. Er hat uns im Laufe der Zeit immer wieder auf Fehler oder Ungenauigkeiten hingewiesen und uns somit korrigierend unterstützt.
Perfekt, dann, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und würde jetzt durch diese Fragen durchgehen. Wenn sich aber unterwegs ein Gespräch zwischen Ihnen entwickelt, fühlen Sie sich frei einfach.
Alles klar.
Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen.
Ich heiße Horst Tröster. Ich höre Science Fiction schon seit Jahrzehnten, denn ich bin mittlerweile 72 Jahre alt. Und Science Fiction ist als Hörspiel eine meiner Hauptbeschäftigungen in meinem Leben gewesen.
Mit ihm unterhält sich mein zweiter Gast, der Autor Dietmar Dart.
Ich heiße Dietmar Dart. Wenn ich könnte, würde ich nur Science-Fiction-Erzählungen und Romane schreiben, aber das kann ich nicht nur machen, denn das reicht nicht vom Geld her. Und deshalb bin ich FAZ-Redakteur und das waren schon die beiden Hauptbeschäftigungen.
Dietmar und ich haben einmal ein Hörspiel zusammengeschrieben. Es heißt Antilopenverlobung und man könnte es auch im Bereich Science-Fiction einordnen. Oder vielleicht eher Near Future? Auf jeden Fall habe ich über Dietmar das Genre Science Fiction erst so richtig kennengelernt. Deswegen ist er auch derjenige, den ich anrufe, wenn ich etwas über Science Fiction wissen möchte. Oder wenn ich Hosts für einen Science Fiction Podcast suche. Denn tatsächlich war er derjenige, der mir Andreas Brandhorst, Aiki Mira und Isabella Herrmann empfohlen hat. H.G. Tröster und Dietmar Dart haben also hinter den Kulissen an der Entstehung des Podcasts Das war Morgen beteiligt und haben einen großen Anteil daran, dass Das war Morgen seine Form gefunden hat. Deswegen wollte ich Sie unbedingt einmal zusammensprechen und fragen, wie sind H.G. Tröster und Dietmar Dart selbst zur Science-Fiction gekommen?
Da kann ich mich noch relativ gut daran erinnern. Mein Opa hatte mir, als ich 12 Jahre alt war, Bücher vom Hans Dominik vorgelegt, Die Macht der Drei und Ähnliches. Vielleicht werden junge Leute heute diesen Namen gar nicht mehr kennen. Das war damals ein überaus populärer Autor, den ich als 12-Jähriger geliebt habe, auch wenn ich heute weiß, dass man ihn nicht mehr so positiv erwähnen sollte. Also heute würde ich niemandem mehr Hans Dominik empfehlen, aber ich muss sagen, dass ich dadurch zur Science Fiction gekommen bin. Als ich wenige Jahre später, als ich 15 war, habe ich im Kino den Planet der Affen gesehen. Und das war für mich wirklich ein Erweckungserlebnis. Auch wenn ich heute die eine oder andere kritische Anmerkung dazu hätte. Aber das war der Startschuss. Und ich habe mir nach dieser Kinovorstellung das Buch gekauft von Pierre Boulle, Planet der Affen, Le Planet des Singes. Das war damals eine Reihe im Goldmann Verlag. Da war das Wort Science Fiction noch nicht gebräuchlich. Da nannte Goldmann seine Buchreihe die Weltraumtaschenbücher. Und das war wahrscheinlich dann das erste Buch nach Hans Dominik, das ich gelesen hatte. Und nur ein Jahr später kam dann das ganz große Erweckungserlebnis, wo ich heute noch hundertprozentig dahinter stehe, nämlich Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Das ist für mich ein Jahrhundertfilm gewesen. Und umso erstaunlicher ist es, dass ich nicht beim Film geblieben bin, sondern mich dann dem Hörspiel zugewendet habe.
Ich bin mehrmals zur Science Fiction gekommen, beziehungsweise ich habe irgendwann gemerkt, dass ich da schon war. Und zwar war es eigentlich von der Struktur her ganz ähnlich. Ein Freund meiner Mutter hat mir zwar nicht Hans Dominik, aber Perry Rhodan gegeben. Und zwar die Planetenromane. Das ist ja eigentlich eine Heftserie, die zu der Zeit, also in den 70ern, zumindest politisch verdaulicher war, als Hans Dominik gewesen wäre, weil damals der Willi Volz den Perry Rhodan Leitungsoffizier gemacht hat. Und das war eigentlich ein guter, ordentlicher Sozialdemokrat, der so sich die Zukunft vorstellte, als immer mehr Menschen und andere Wesen werden immer fairer zueinander. Aber diese Planetenromane waren eben abgeschlossene, so 130, 150 Seiten Romane. Und einer ist mir tatsächlich auch bis heute im Gedächtnis geblieben, bis hin zu den Umständen der Treppenstufe, auf der ich saß, wo ich das gelesen habe, was das für ein Tag war, was das für ein Wetter war. Und das ist Sturz in die Ewigkeit von Clark Dalton, was eigentlich die Geschichte ist einer sozusagen Seele, die in verschiedene Wesen zu verschiedenen Zeiten wandert und unter anderem eben auch irgendwann in einen Einzeller auf einem Planeten, wo das Leben gerade entsteht. Und was er vorhin gesagt hat über Kubrick, das war ein Moment, der unglaublich viel geöffnet hat. Sozusagen, man kann sich reindenken in etwas, das gar kein Mensch ist, das gar nicht denkt, und man kann das erleben. Ja, und kurz danach habe ich dann verstanden, dass es eben einen Sammelnamen gibt, zu dem vieles gehört, was ich damals schon gut fand. Doctor Who, Raumschiff Enterprise, wie Star Trek in Deutschland damals hieß, bestimmte Lego-Astronauten, die da reinpassten. Und das alles heißt also Science Fiction. Und dann dachte ich zunächst, ja, da will ich mich drin aufhalten. Und dann kam ein zweites Erlebnis, nämlich in diesen Auswahlbänden vom Magazine of Fantasy and Science Fiction, was hauptsächlich Kurzgeschichten bringt, hatte Wolfgang Jeschke, der diese Auswahl, glaube ich, für Deutschland gemacht hat, eine Harlan Ellison-Story, eine Story des Science-Fiction-Autors Harlan Ellison, reingenommen, die ein Ende hatte, wo ich dann etwas erfahren habe, was da aber nicht stand. Also wo ich mir was dazu gedacht habe. Und da habe ich dann auch noch gemerkt, abgesehen von diesen anderen Visionen, wie toll diese Welt ist, wie toll das ist, dass man sich in Dinge reindenken kann, die man nie sein wird, dass das gemacht ist, dass das eine Kunst ist, dass das etwas ist, was Leute können. Und dann wollte ich das auch können. Und ja, der traurige Rest ist bekannt.
Der traurige Rest, wie Dietmar es nennt, sind inzwischen über 40 Bücher, darunter Romane, Essays, Theaterstücke und Hörspiele. Zuletzt ist in diesem Jahr der Roman Skirmionen oder A Fucking Army bei Mattes und Seitz erschienen. Und dort erschien 2019 auch seine Nie-Geschichte. Eine Einführung in das liebste Thema von Dietmar Dath, Science Fiction als Kunst und Denkmaschine.
Also wie ich vorhin gesagt habe, ist meine Beziehung zur Science Fiction ja relativ früh eine gewesen, die das machen will. Die das nicht einfach, ich würde nicht sagen nur, aber die das eben nicht primär hören, sehen, lesen will, sondern es selber machen will. Und mir ist im Laufe der Jahre, als das dann immer mehr tatsächlich möglich wurde, weil ich halt rausgekriegt habe, wie man ein Buch schreibt, wie man ein Buch gedruckt kriegt und so weiter, aufgefallen, dass, also wenn man jemand den Witz erzählt, der Ehemann sagt zur Gattin, du siehst aus schön wie eine Gazelle oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel im Gesicht, dann werden Leute sagen, das ist nicht witzig, die nicht wissen, was ein Elefant ist, die nicht wissen, was eine Gazelle ist oder beides nicht wissen. Es werden auch Leute sagen, es ist nicht witzig, die mit Recht finden, dass es nicht witzig ist. Aber bei Science Fiction ist es so, dass durch die Fernsehserien, die Streamingserien, die Filme, die Populärkultur da drumherum, viele Leute glauben, sie wüssten, wie diese Witze, wenn ich das mit dem Witz vergleichen darf, funktionieren, also wovon das handelt, und das aber gar nicht tun, weil sozusagen das Reich der Science-Fiction viel komplexer, vielfältiger, tiefer, seltsamer, unberechenbarer ist, als was dann in der Massenkultur davon hängen bleibt, was für jedes Genre gilt. Und es heißt, da ich mir gewünscht habe bei den Sachen, die ich selber mache, dass ich eine Kritik kriege, die ungefähr dasselbe will, was ich auch will und mir dann zeigt, wo ich es nicht geschafft habe. Also ich habe ein Ziel, ich will irgendwas damit sagen und wenn dann jemand sagt, ja, du hast aber das nicht gesagt und ich das gar nicht sagen wollte, dann habe ich persönlich nichts von der Kritik, aber ich will ja auch was davon haben. Und dann dachte ich, dann erkläre ich halt, was ich darunter verstehe und dann wurden das 1000 Seiten und die hießen nie Geschichte. Und ich habe inzwischen rausgekriegt, dass das die Sache noch komplizierter macht, weil jetzt alle denken, dass das Buch sozusagen Vorschriften enthält, wie Science Fiction gehen soll und dann meine Bücher dran messen, während es einfach ein Versuch ist, das zu erzählen.
Auch H.G. Tröster hat ein Buch über Science-Fiction-Hörspiele geschrieben. Das Deutsche Rundfunkarchiv hat sein Buch herausgegeben, das alle Science-Fiction-Hörspiele der Jahre 1947 bis 1987 auflistet und kurz zusammenfasst.
Dietmar Dath hat ja ein richtiges Buch geschrieben. Das meine ist ja in diesem Sinne nur vom Papier her gesehen ein Buch. Es ist ja kein literarisches Werk, sondern es ist einfach nur ein Katalog mit einem längeren Vorwort. Ein Katalog, der alle damals bekannt gewordenen Science-Fiction-Hörspiele auflistet. Man muss dazu sagen, das war noch lange vor dem Computerzeitalter. Da fing das gerade erst so im ganz kleinen Stil an. Das heißt, Rundfunkanstalten hatten über ihre eigenen Bestände nur Karteikarten oder handschriftliche Notizen. Gut erinnern kann ich mich noch beim Deutschlandfunk. Da hatte der damalige Deutschlandfunk-Redakteur Dieter Hasselblatt, ein gnadenlos großartiger Impresario der Science-Fiction und des Science-Fiction-Hörspiels, beim Deutschlandfunk ein riesiges Archiv angelegt oder hat es anlegen lassen, indem er über alle von ihm je abgehörten Hörspiele eine Karteikarte angelegt hat, mit sehr tiefsinnigen Betrachtungen, aber auch Betrachtungen, die manchmal mit den Worten enden, war mir zu blöd, hab's abgebrochen. Und Dieter Hasselblatt war es, der mir 1985 empfohlen hat, wenn ich mich schon so für das Science-Fiction-Hörspiel interessiere, doch mal irgendeine zusammenfassende literarische Arbeit, einen Katalog oder wie auch immer man es nennen will, zu machen. Und das hat mich veranlasst, mit der Arbeit zu beginnen, die dann 3 Jahre später in diesem Band Science Fiction im Hörspiel 1947 bis 1987 gegipfelt hat.
Dieter Hasselblatt wechselte später vom Deutschlandfunk zum Bayerischen Rundfunk und wurde dort Hörspielleiter. Mir war auch neu, dass Hasselblatt der Ideengeber zu Trösters Buch war. Den Aufwand, ein solches Buch zu erstellen, muss man sich heute mal vorstellen. Es gab kein digitales Netzwerk, keine Online-Datenbank, wo man mal eben schnell einen Titel nachschlagen, anhören oder runterladen konnte.
Mein Weg hat mich damals zu jeder einzelnen deutschen Rundfunkanstalt geführt. Das heißt, ich bin mit der Eisenbahn kreuz und quer durch ganz Deutschland gefahren, vom Bayerischen Rundfunk zum Norddeutschen Rundfunk in Hamburg, zu Radio Bremen, zum Saarländischen Rundfunk und egal wo, wie sie alle hießen, habe die Karteikarten durchforstet nach Titeln, die ich noch nicht kannte. Denn es gab ja auch Hörspiele in einer Zeit, wo ich noch nicht geboren oder noch nicht rezeptionsfähig war für Hörspiele. Und auf diese Weise konnte ich dann meine eigenen zusammengetragenen Unterlagen und Daten vergleichen und ergänzen durch die Daten, die ich bei den Rundfunkanstalten gefunden habe. Und daraus ist dann eine unglaublich große Datenbasis entstanden, die zuletzt eben in diesem Buch gegipfelt hat, das ich dann beim Deutschen Rundfunkarchiv veröffentlichen konnte.
Das Buch von H.G. Tröster ist vergriffen. Als Sanja Lobeck und ich für die erste Hinter-den-Kulissen-Folge in Heidelberg bei Helge-Marie Schwarz waren, wollte die mir Exemplar schenken. Ich war sehr gerührt, aber ich habe abgelehnt, weil ich merkte, wie wichtig ihr das Buch ist. Und weil ich hoffte, dass ich es noch irgendwo anders herbekommen könnte. Aber das war tatsächlich nicht so einfach. Jetzt, 2 Jahre später, habe ich endlich eins. Es ist dick und orange und in weißer Schrift steht der Titel drauf. Und es ist wirklich eine wahre Fundgrube. Und es lag sogar noch ein maschinengeschriebener Brief darin, den H.G. Tröster am 19.07.1993 an den Süddeutschen Rundfunk geschrieben hat. Darin heißt es: 7 Jahre recherchieren, realisieren, redigieren liegen hinter mir. Jetzt ist es soweit. Der erste und bisher einzige Versuch einer lückenlosen, redaktionsübergreifenden und inhaltsbezogenen Dokumentation des Science-Fiction-Hörspiels im öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Bundesrepublik ist erschienen. Ich hoffe, Sie haben inzwischen Ihr Exemplar vom Deutschen Rundfunkarchiv erhalten. Wenn nicht, lassen Sie es mich bitte wissen. Sicher wird Sie auch überraschen, wie viel literarisch Anspruchsvolles und Audiophiles, wie viele Feuerlilien auf dem Feld des vermeintlich Trivialen gedeihen. Vielleicht kann ich mit meiner Arbeit ein wenig dazu beitragen, die Science-Fiction aus ihrem Ghetto zu befreien und das Hörspiel einen Schritt aus seinem Nischendasein herauszuführen. Und wenn die ein oder andere Produktion aus ihrem unverdienten Dornröschenschlaf in den Schatzkammern der Archive erweckt wird, dann wäre das ein schöner Erfolg.
Also ich würde mir sehr wünschen, dass das Ding baldmöglichst wieder aufgelegt wird und dass vielleicht sogar jemand Geld springen lässt, um es zu aktualisieren, weil mir bei der Arbeit an meinem Buch klar geworden ist, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind an der Science-Fiction als was Historisches inzwischen, das es einfach jetzt schon eine Weile gibt. Nämlich das eine ist natürlich, es geht um Zukunft, um Entwürfe, wie stellen wir es uns vor, wie soll es kommen. Aber inzwischen können wir anhand dessen auch eine Geschichte schreiben der Vergangenheit der Zukunft. Das heißt, der Vorstellungen, wie sie gewechselt, also Hans Dominik hat sich halt eine andere Welt vorgestellt als Willi Volz in den 70ern. Und das ist nochmal was anderes, als wenn Leute über ihre Gegenwart sich irgendwie äußern und vielleicht ein paar Wünsche dran kleben, wie könnte es oder wie sollte es oder wie sollte es nicht werden. Wenn sie es tatsächlich ausgestalten, wenn es tatsächlich sozusagen etwas wird, das dann Kunstwerkcharakter hat und damit entweder was Neues sagt oder was Altes auf eine neue Art sagt. Das wären meine beiden Definitionen von Kunstwerk. Und ein Beispiel ist im Moment, bei der Zeitung, wo wir arbeiten, geht es darum, eine Sommerserie zu erfinden über Fernsehserien, die schlecht oder gut gealtert sind. Und dann hat ein Kollege gesagt, was ist denn mit Dr. Snuggles? Dr. Snuggles war eine Trickfilmserie, die man heute Steampunk nennen würde. Das kommt von Cyberpunk, das heißt Punk, also freche Jugendkultur zusammen mit Cyber, also Computer, so 80er Jahre, William Gibson erfunden. Und Steampunk war dann Dampfpunk, Dampf statt Cyber, weil 19. Jahrhundert, Science Fiction mit Computern damals und so, Difference Engine, Ada Lovelace und so weiter. Und schon damals, als ich ein Kind war, gab es eben diesen Dr. Snuggles. Und das Irre ist, es gab eine Fassung in der Schweiz, auf Schweizerdeutsch. Denn damals war es auch noch möglich in den Schulen, wo jetzt offenbar Hochdeutsch und Französisch und sowas nur noch möglich ist in der Schweiz. Aber die haben Schweizerdeutsch gesprochen. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, hieß Dr. Snuggles Dr. Schnöckler. Oder? Also in der Schweizer Version hat er anders geheißen. Und ich habe jetzt versucht, wochenlang, gibt es irgendein VHS-Band, gibt es ein YouTube-Video, gibt es irgendwas davon? Und es gibt es nicht. Es gibt irgendwelche obskuren Posts auf Social Media, wo sich dann auch jemand dran erinnert, doch, das gab's und das hieß, glaube ich, auch wirklich Dr. Schnöckler. Und das ist halt wichtig, weil so Dialekte oder Regionalsprachen selber ja Aufbewahrungsorte sind von einer Gesellschaft vor der Technik, vor der Moderne, vor dem Bürgertum. Und in dieser Sprache nochmal Science Fiction, die dann so sprechende Hasen und Regenbogen mit Holzraumschiffen verbindet oder so, das ist doch ein kostbares Artefakt. Und diese ganzen Dinge, das orange Buch hier von den Kollegen, enthält halt auch hunderte solcher Dinge. Und wenn nichts davon übrig bleibt als so eine Seite, eine karteikartenartige Seite in dem Buch, und übrigens glaube ich nicht ganz, dass es nur eine Datei ist, weil es unglaublich schwer ist, eine Kurzzusammenfassung zu machen, die wirklich weglässt, was weg kann und drin hat, was reingehört. Also was ich sagen will, ist, ein Archiv zu machen der Zukunft ist auf keine Weise besser möglich, als indem man eine Geschichte sorgfältig nachzeichnet von diesem Genre, sei es im Hörspiel, sei es im Buch, sei es im Film.
Wir wollten mit Das war morgen zeigen, wie man sich vor 30, 40, 50 oder gar 60 Jahren die Zukunft, das damalige Morgen, vorgestellt hat. Insbesondere Isabella Herrmann ist ja Spezialistin darin, in Stoffen die Vorstellungen der damaligen Gesellschaft herauszuarbeiten. Und wir haben uns immer über Rückmeldungen gefreut, ob es inhaltliche Anmerkungen oder Kommentare waren, aber auch Hinweise auf Unstimmigkeiten haben uns sehr geholfen. Dadurch konnten wir diesen großen Schatz neu präsentieren.
Und was auch mir so große Freude macht, dass genau das jetzt geschieht, indem die Redaktion die Archive öffnet und nun nach und nach die alten Schätze herausholt. Vielleicht sind nicht alle Hörspiele gleich gut und sicher spielt da auch mein persönlicher Geschmack eine Rolle. Aber vor allen Dingen sind ganz große Science-Fiction-Themen bereits veröffentlicht worden und jetzt online abrufbar in einer hervorragenden Qualität, was also sowohl technisch als auch ästhetisch eine große Freude ist, das zu hören.
Ich erinnere mich, wie viele Mails von Hörenden wir bekamen, die einfach froh waren, die Erkennungsmelodie der Reihe Science Fiction als Radiospiel noch einmal zu hören. Und manchmal waren auf den Files auch noch die Ansagen dabei. Wie hier bei dem Hörspiel Das verlorene Jahrtausend von Horst Zahlten aus dem Jahr 1970.
Science Fiction als Radiospiel. In dieser Heidelberger Reihe werden in Spielform Zukunftsmöglichkeiten wissenschaftlicher Entwicklungen vorgezeichnet. Ob die Raketentechnik eines Tages mit völlig neuartigen Antriebssystemen die Möglichkeit für Raumflüge schaffen kann, die Menschen bis ganz nahe an die Lichtgeschwindigkeit heranführen, das lässt sich heute noch nicht beurteilen, aber es gibt ernsthafte Fachleute, die damit rechnen. In unserem heutigen Spiel wird einfach vorausgesetzt, dass dies gelungen ist. Dann ergibt sich als logische Folge, dass für die Besatzung eines solchen Raumschiffes während des Fluges die Zeit langsamer abläuft als auf der Erde. Und logischerweise müsste die Mannschaft nach einem jahrelangen, nahezu lichtschnellen Flug viel mehr Jahre im irdischen Zeitablauf überwunden haben. Raumflug also nicht nur zu unbekannten Zielen, sondern auch in unbekannte ferne Zeiten. Was eine solche Astronautenmannschaft vorfinden wird, das auszumalen ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel, aber Sie können es gleich miterleben, in Horst Zahltens Spiel »Das verlorene Jahrtausend«.
Früher, wenn einmal im Monat ein Science-Fiction-Hörspiel lief, dann war das schon wie ein Fest. Wenn der Süddeutsche Rundfunk montags um, ich glaube, 20 Uhr, eine Zeit lang auch mittwochs um 23 Uhr und zuletzt wieder montags um 20 Uhr die Hörspiele angekündigt hat, saßen die Leute, und ich weiß das aus Gesprächen von anderen Fans, die saßen bereits um 8:30 oder um 7:30, je nach Beginn, mit zitternden Zeigefinger vor ihrem Tonbandgerät, vor der Aufnahmetaste, immer wieder schauend, ob wirklich die Kanäle ausgesteuert sind, warteten darauf, bis dann um 20 Uhr es hieß, hier ist der Südfunk Stuttgart mit seinem ersten Programm, und dann diese Kennmelodie von Science Fiction als Radiospiel ertönte und ein neues Hörspiel kam von Hermann Ebeling, Herbert W. Franke, Eva-Maria Mudrich, nur um jetzt drei populäre Beispiele zu nennen. Das war ein Abenteuer. Die Leute saßen elektrisiert vor ihren Geräten und wehe, wehe, irgendeine Opernarie aus dem Nachbarsender hat die Aufnahme gestört.
Kurze Erinnerung. Die Reihe Science Fiction als Radiospiel beginnt in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es gab damals die Möglichkeit noch nicht, ein Stück einfach online nachzuhören. Wenn man die Sendung im Radio verpasst hatte, dann gab es keine Möglichkeit mehr, das Hörspiel zu hören. Und dazu kommt noch, dass die Sender nur bestimmte Sendegebiete abdeckten.
Das ist der große Unterschied in der Rezeption von damals und heute. Wenn man mal was hören wollte, was man selbst nicht empfangen konnte, musste man irgendwelche Leute in Saarbrücken oder in Hamburg bitten, ob sie einem ein Tonband oder eine Tonbandkassette oder was auch immer zugeschickt haben. Was anderes gab es ja noch nicht. Die Zeit war ja noch in keiner Weise digital. Allein schon aus diesem Aspekt heraus ist es wunderbar, heute die Hörspiele, die man aus seiner Jugend her kannte, noch einmal und endlich mal ungestört zu hören.
Also Isaac Asimov hat mal gesagt, stellen Sie sich vor, es gäbe eine Kassette, die kann man jederzeit, die braucht keinen Strom. Die, und so. Also er hat das Buch beschrieben als das eigentlich schon ideale Medium. Und ich dachte eine Zeit lang im neuen Jahrtausend, jetzt wird alles ein Buch. Jetzt wird ein Film ein Buch, jetzt wird alles ein Buch, weil du hast diese DVDs und solche Sachen. Und dann kannst du gucken, wann du eben gucken willst. Dann ist es nicht mehr, zu dem Zeitpunkt wird es ausgestrahlt und so. Und dann war das so die Vorstellung, dann werden auch voraussetzungsreiche Gespräche möglich mit allen möglichen Leuten, weil wenn jemand sagt, ich habe das nicht gesehen, kann man sagen, dann schau dir es erstmal an, dann reden wir drüber und so. Und man hat das Gefühl, dieses große Fangespräch über, weil Science Fiction ja auch eine Community-Geschichte ist von Fans, wird einfacher dadurch. Und stattdessen ist aber, eine Zeit lang ist das passiert und jetzt in dieser Streaming-Situation ist das eingetreten, was er beschrieben hat, nämlich, dass diese totale Verfügbarkeit eine Entwertung insofern ist, als man denkt, jetzt brauche ich dann doch wieder irgendwie einen Kanon oder eine Hierarchie davon, dass mir sagt, wenn es so viel gibt, dann muss ich schon wissen, was jetzt meine Zeit wert ist. Plus, ich werde dauernd unterbrochen auf eine Art, also früher war es ja so, ich lese ein Buch, heißt, kann ich mir aussuchen, da habe ich Freizeit. Aber viele Leute, die man kennt, haben diese Art Freizeit gar nicht mehr, weil sie selber immer erreichbar sind für ihre berufliche und so weiter Geschichte. Also dieses Einanderkreuzen und Zerstören von Medien, das dazu führt, dass diese Vorstellung, wenn es mal einfacher wird zu speichern und wenn es mal einfacher wird abzurufen, dann muss man nicht mehr drüber nachdenken, was nehmen wir auf das Raumschiff mit, damit wir auf der neuen Welt auch uns an unsere Kultur erinnern. Stattdessen ist es eine sehr widersprüchliche Geschichte geworden. Und das letzte Ding ist dann, je nachdem, wem die Rechte gehören oder wem das alles gehört, wenn es zum Beispiel keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, sondern irgendwelche Firmen und die dann sagen, da lasse ich jetzt eine KI dran, die sagt, okay, dieses Ding wird ganz viel gehört, das nicht. Ja, dann können wir das, was nicht so viel gehört wird, irgendwann auch löschen. Und dann ist es halt nicht mehr da und dann ist es halt weg für alle Zeiten. Und an all das wagten wir nicht zu denken, als wir uns irgendwie in den 70ern, 80ern Gedanken gemacht haben darüber, wie wäre denn eine Medienlandschaft, die noch günstiger ist fürs Spekulieren über Zukunft und fürs drüber reden miteinander.
Es gibt ja noch einen psychologischen Effekt dazu. Wenn ich einsam mir etwas herunterlade, zum Beispiel aus der Reihe Das war morgen, dann höre ich das irgendwann mal. Vielleicht höre ich gar nicht genau hin, vielleicht kommt im selben Moment meine Frau herein und schwätzt irgendwas. Nicht böse gemeint, man wird unterbrochen, man konzentriert sich nicht, man sieht draußen ein Polizeiauto vorbeifahren, es ist was anderes. Die Tatsache, als ein Sender noch ein Hörspiel ausgestrahlt hat, hat einem selbst psychologisch das Gefühl vermittelt, du sitzt jetzt hier vorm Radio und viele tausend Leute, und ich glaube, das ist nicht übertrieben, sitzen gleichzeitig genauso fiebernd wie du selbst ebenfalls am Radio. Und es ist ja nicht nur der psychologische Effekt, am nächsten Morgen treffe ich Leute, die ich kenne, die das gleiche Interesse haben, die sagen, Mensch, hast du gestern das gehört, was der Hermann Ebeling da geschrieben hat? Das war doch toll. Das ist einfach ein Effekt, den hat man heute dann deutlich weniger oder gar nicht mehr.
Für mich war es insbesondere interessant zu erleben, wie Eike Mira und Isabella Hermann auf die Stücke reagiert haben. Insbesondere auch aufs Hörspiel. Beide hatten nämlich vorher noch keine große Berührung mit dem Genre Hörspiel gehabt, waren aber auf dem Gebiet der Science Fiction sehr versiert. Und beide haben im Lauf der Zeit Vorlieben entwickelt und das Genre immer stärker und besser kennengelernt. Deswegen auch meine Frage an Dietmar. Was ist es eigentlich, das das Hörspiel so besonders macht?
Also ich würde an deine Frage noch eine anschließen, die ich ihm stellen will. Aber das Erste ist natürlich, dass Harlan Ellison wahrscheinlich recht hat, der mit Hörspielen aufgewachsen ist, vor jetzt fast schon 100 Jahren. Und der völlig richtig sagt, weder ein Film, der mir eine spinnwebenverzierte Tür in einem Spukschloss zeigt, noch eine literarische Beschreibung können jemals eine so gruselige Tür herstellen, wie ich sie sehe in meinem Kopf, wenn ich höre, als sie aufgeht. Also da können Geräusche was, weil sie irgendwie Sprache sind, aber nur sprachanalog und dann doch nicht Sprache und du hast nicht das Gefühl, es hat sich jemand hingesetzt. Und so. Also so, eine sinnliche Stärke, die gleichzeitig den Kopf mitnimmt und beschäftigt, weil bei Literatur fehlt das Sinnliche und beim Kino fehlt allzu oft das Gehirn. Also da kann Hörspiel was. Ich bin immer ganz froh, wenn ich sowas machen darf. Aber was ich interessant fand, gibt es einen grundsätzlichen Unterschied, den der Fachmann oder die Fachfrau spürt und benennen kann zwischen Hörspielen, die auf einer literarischen Vorlage basieren. Also wenn jemand sagt, ich adaptiere jetzt Laßwitz oder was auch immer. Und jemand, der, sei es erfahren, sei es unerfahren, schon weiß, welches Spielzeug in dem Medium zur Verfügung steht. Weil ich habe die ersten Sachen, die ich für Theater oder fürs Hören geschrieben habe, einfach zunächst mal als Prosa runtergeschrieben, weil ich halbwegs weiß, wie das geht. Und dann übersetzt. Und erst in den letzten Jahren kriege ich so langsam hin von vornherein. Und das ist für mich ein Riesenunterschied. Also ich finde, das ganze alte Zeug, das auf einem auf einer Kurzgeschichte basiert, wo ich dann Dialoge draus mache, inzwischen fürchterlich schwerfällig und schrecklich. Aber wie ist es sozusagen, wenn man Hunderte und Tausende von den Dingern kennt? Gibt es einen grundsätzlichen Unterschied oder ist es wie überall, es gibt halt Gutes und Schlechtes?
Es gibt große Unterschiede. Originalhörspiele sind wesentlich intensiver, origineller und viel mehr auf das betreffende Medium, also das Hörspiel, bezogen. Bei literarischen Adaptionen ist es nicht immer, aber doch sehr häufig und gerade auch heute zunehmend so, dass Autoren offenbar eine panische Angst haben, einen Text zu verändern. Man glaubt also, man müsse dem großen literarischen Vorbild, der bekannt geworden ist mit seinem Roman, man müsse demjenigen nun wörtlich zitieren, man dürfte das nicht in Dialoge übersetzen. Und das führt leider auch dazu, dass Hörspiele nach literarischen Vorlagen heute häufig eine Erzählerstimme haben, die im schlimmsten Fall einfach nur den Roman vorliest und das, was im Buch zwischen Gänsefüßchen steht, wird dann von verteilten Sprechern aufgesagt. Und das ist für mich eigentlich schon kein Hörspiel mehr, sondern das ist dann schon so ein Grenzfall von einer gestalteten Lesung, will ich es mal nennen. Es gibt Ausnahmen, es gibt ganz hervorragende Adaptionen, die sich einen Scheiß kümmern um das, was der Autor gemacht hat, sondern die wirklich eigene Stücke machen und das Gedankengut des Autors auf ihre Weise in dem betreffenden Medium verarbeiten. Hörspiel sollte immer, und da bin ich ganz stur, dialogisch sein, im Ausnahmefall auch mal monologisch. Monologisch heißt nicht, dass es eine Lesung ist. Monologisch kann auch sehr atmosphärisch sein. Aber im Dialog etwas zu vermitteln, finde ich großartig. Und ich erinnere mich noch als Negativbeispiel an irgendein Hörspiel, das ich längst nicht mehr weiß, wie es hieß. Da steht offenbar ein Mann vor einem Spiegel. Der Mann sagt irgendwie als Erzählerstimme, dass er ein Drei-Tage-Bad hat. Und da habe ich mich gefragt, warum haben die das denn nicht im Dialog gemacht? Es hätte doch im selben Moment die Frau zur Tür reinkommen können, hätte sagen können, du könntest dich mal wieder rasieren oder irgend sowas. Wenn man sich also so sklavisch an eine Vorlage hält, dann heißt es, dass der Hörspielautor kein Autor ist, der gut adaptieren kann.
Ich würde zustimmen und ich würde noch was sagen. Also es gibt ja noch mehrere Kreativitätsquellen, wenn du was Kollaboratives machst. Also wenn du was mit Schauspielerinnen, Schauspielern, mit Leuten machst, was eben nicht ist die leere Seite oder der leere Bildschirm. Und im Idealfall ist es so, so ist mir das mal geschenkt worden bei ja inzwischen sogar schon zwei Hörspielsachen, dass man noch involviert ist in den Prozess. Das heißt, Rückmeldungen kriegt, das kann man spielen, das kann man nicht spielen, das läuft so, kannst du das anders schreiben? Ich nehme jetzt bewusst kein Beispiel aus der Hörspielpraxis, sondern aus der Theaterpraxis. Science Fiction hat ein Problem, aber auch eine Chance, nämlich, dass viel erklärt werden muss auf irgendeine Art. Also eben nicht nur der Drei-Tage-Bart, sondern was ist denn jetzt bitte eine Welt, in der es mehr als eine Zeitdimension zum Beispiel gibt, so wie es drei räumliche gibt oder so. Und das kann man schlecht machen. Das sind dann die sogenannten Wie-du-weißt-Bob-Dialoge. Also, dass einer einem anderen was erklärt, wo man eigentlich von ausgehen kann, das wissen beide, aber irgendwie muss es ja die Hörerin auch erfahren. Oder man macht es halt intelligent. Und das kann man zum Beispiel tun, indem man ein technisches Gerät erklärt, indem man es kaputt gehen lässt, weil dann müssen sie es reparieren und dann gibt es einen Grund, darüber zu reden. Und das Schönste, was ich hier erlebt habe, war bei einem eben auch Science-Fiction-Theaterstück, das ich gemacht habe. Da hat André Bücker die Regie geführt, wo es eine Wissenschaftlerin gibt, die sozusagen die Fäden der Handlung in der Hand hält und wo bei den Proben, wo ich glücklicherweise dabei sein durfte, die Schauspielerin immer hängen blieb an einer Erklärstelle. Also wo sie den Leuten erklärt hat, ja, diese Mikroben, die es da gibt, die vermitteln eine Form von Denken, das ist eine Art Denkkontrolle, bla bla bla. Und sie blieb da immer hängen und ich hatte ihren Flow vorher bewundert. Sie war sehr dynamisch, wusste, wann leise, wann laut, wann schnell, wann langsam und hatte offensichtlich ein fantastisches Gedächtnis. Aber an der Stelle kam sie nicht weiter. Und dann war so eine Western-Situation, wo sich alle angucken und wer schießt zuerst? Und der Regisseur und die Schauspielerin und ich. Und dann war genau das, was er geschildert hat, dass die Leute denken, das ist jetzt ein Autor, da müssen wir jetzt vorsichtig sein und dürfen nicht sagen, hier funktioniert was nicht und so. Und dann dachte ich, okay, dann löse ich den Knoten, weil ich das Ding ja gemacht habe, um nicht am Schreibtisch nur zu sitzen, sonst würde ich keine Theater- oder Hörspielsachen machen. Ich will dann da raus und diese Konflikte erleben und diese Bereicherung erleben. Und dann fragte ich sie, was ist denn das Problem mit der Stelle? Und dann sagte sie, naja, diese Frau ist als Person ziemlich arrogant, auf eine positive Art, das ist eine Art Heldin, aber sie ist sehr, sehr arrogant. Sagte ich, ja, das ist richtig. Ich hätte das jetzt nicht so beschrieben, aber es ist eine gute, kurze Zusammenfassung eines Charakterzugs. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, aber die würde ja niemals erklären, was sie da macht. Die würde davon ausgehen, dass die Leute machen, was sie ihnen hinlegt und fertig ist. Ich erkläre mich doch nicht, habe ich doch gar nicht nötig. Und dann sagte ich, ja, dann lassen wir die Stelle weg und ich baue es woanders irgendwie ein. Und dann sagte der Regisseur, das finde ich jetzt aber gut, dass du ihr da so einfach nachgibst, das macht es für uns einfacher. Und dann sagte ich, ja, aber ist doch ganz klar. Ich habe mich mit dem ganzen Stück ein halbes Jahr beschäftigt. Sie hat sich nur mit der Figur genauso lang beschäftigt. Und das heißt, sie weiß einfach mehr über die Figur als ich. Und bei guten Hörproduktionen, finde ich, merkt man das, dass da sozusagen die Luft gelassen wird, den verschiedenen Beiträgen, bis hin zur Musik, wo gesagt wird, okay, das können die, da pushe ich nicht rein, das ist ein eigener Beitrag. Und das macht es dann halt reicher als eine Kurzgeschichte oder ein Roman.
Und zu diesem Reinpfuschen kann ich vielleicht noch ergänzen, ich habe vor Jahrzehnten mal ein interessantes Gespräch mit Eva-Maria Mudrich in Saarbrücken geführt. Und da kam auch die Frage auf, ob sie das stört, wenn der Regisseur eingreift, wenn also der Redakteur, sag mal besser, das war ja in dem Fall eine Person, wenn der sagt, nein, das würde ich ändern, das gefällt mir nicht so gut. Und sie sagte, gut, das passiert bei mir sehr selten, aber es ist auch schon vorgekommen. Sie fand das sehr gut und zwar war ihre Begründung, man wird betriebsblind. Wenn man sich sehr lange mit einem Text befasst, kapiert man selber natürlich alles, aber man versetzt sich nicht mehr in die Lage des Hörers hinein, der dann aus den bloßen Stimmen heraus erkennen muss, wer da spricht und was derjenige bezweckt oder was da für ein Novum beschrieben wird.
Großes Problem habe ich auch erst lernen müssen. Mehrere Figuren zu haben, die ungefähr gleich alt sind, ungefähr das gleiche Geschlecht haben und so weiter, führt zu einer matschigen Pampe. Also man hört dann einfach nicht, dass die jetzt gerade diskutieren, weil das sind halt die zwei 30-jährigen Jungs. Ja, dann muss halt eins eine Frau werden, Alter, tut mir echt leid.
Von der Autorin Eva-Maria Mudrich haben wir bei Das war morgen einige Hörspiele gehört. Auch Eiki und Isabella waren immer wieder begeistert von ihren Stücken. Hagi Tröster kannte Eva-Maria Mudrich und auch einige andere Autorinnen unserer Reihe persönlich.
Wir hatten also eine kleine lose Vereinigung von anderen Hörspielfans, wo wir uns gelegentlich getroffen haben und haben, vielleicht war es nur zwei oder dreimal, haben Autoren eingeladen. Einmal war es der Hermann Ebeling, der kam, wahnsinnig begeistert war, sich unheimlich gefreut hat und mit uns da über Gott und die Welt gesprochen hat. Mein absoluter Lieblingsautor vor allem anderen ist Hermann Ebeling. Denn Hermann Ebeling schreibt sehr präzise Hörspiele, außerordentlich spannend, gute Dialoge. Er erschafft eine eigene Welt, die haben sogar, wenn sie sich begrüßen, eigene Grußformeln in seinen Hörspielen, also unglaublich. Und seine Stücke sind oft vordergründig, normale Science-Fiction hintergründig, schildern die ganz eigene Welten, ganz eigene philosophische Probleme. Er hat zum Beispiel mal ein Hörspiel geschrieben von einer Raumstation, wo die Menschen dorthin wollen und müssen sich anmelden, müssen eine Prüfung hinter sich bringen, müssen noch eine Prüfung machen und noch eine und noch eine. Und bei der letzten Prüfung heißt es dann, ja, was wollen Sie denn? Sie haben Ihr Leben hinter sich.
Ja?
Hier ist die Einwanderung. Ich habe da einen Weinberg, der sagt, er sei mit dem letzten Flug gekommen.
Weinberg? Tut mir leid, den haben wir nicht auf unserer Liste. Da ist ein Weinmann Werner, wenn der Ihnen was hilft. Und dann Weilburg Sammy.
Aber es muss doch festzustellen sein, dass ich eben hier auf Terra 2 angekommen bin.
Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht behilflich sein konnte.
Ja, dann werde ich wohl auf eigene Faust weitergehen müssen. Ich werde mein Hotel schon finden.
Daran zweifle ich nicht, Mr. Weinberg, aber ich kann Sie leider nicht in die Station lassen. Theoretisch, ich sage, theoretisch ist es ja möglich, dass Sie die Quarantäne auf der Erde nicht durchlaufen haben und alle möglichen Viren und Bakterien mit sich herumschleppen.
Hier, schauen Sie sich meine Papiere an, bitte.
Ich glaube Ihnen ja, persönlich. Hallo, Zentrale. Hier ist ein nicht registrierter Passagier. Können Sie mir jemanden schicken?
Das ist natürlich eine direkte Anspielung an unsere Welt. Das hat mit Zukunft und mit Science Fiction im Grunde gar nichts zu tun. Er hat also die Science Fiction hier nur sehr hinterlistig als ein Medium benutzt, um diese Geschichte zu erzählen von einer Welt, wo alles ständig immer nur auf der Suche nach Neuem, nach Verbesserungen, nach Selbstbespiegelung ist, bis irgendwann das Leben vorbei ist und man über seine eigene Biografie nichts mehr erzählen kann, weil man alles hinter sich hat und nichts passiert ist, außer ständige Prüfungen und Ähnliches.
Einige erinnern sich vielleicht noch an das Stück. Falls nicht, es ist immer noch in unserer Reihe nachzuhören. Es heißt, das Leben ist ein Test, der Test ein Leben.
Eva Maria Mudrich ist auch eine von den Autorinnen, die ich sehr liebe. Ich habe Eva Maria Mudrich selbst kennengelernt, hatte auch mal ein kurzes Interview mit ihr geführt. Sie ist eine sehr selbstbewusste Autorin, die aber nicht so in den technischen Bereich gegangen ist, sondern die eher so Dinge wie Telepathie, vorgeburtliche Erinnerungen und solche Sachen behandelt hat.
Weiter.
Geben Sie sich keine Mühe, Doktor. Es geht nicht.
Aber warum?
Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Es ist doch ein so klarer Satz, Jeanette Claude. Sie können doch nichts anderes dabei denken als ich.
Geben Sie ein anderes Stichwort, Doktor. Es muss etwas Gemeinsames geben. Nein. Es muss doch etwas Gemeinsames
geben. Nein, wenn der Versuch einen Sinn haben soll, müssen Sie sagen, was Margas Gehirn ausgestrahlt hat, während sie den Satz sagte, alle Menschen haben die gleichen Rechte.
Das Recht zu leben, das Recht auf Freiheit, das Recht...
Ja, Worte. Diese Worte hat sie gedacht.
Und Sie, Jeanette Claude?
Ja, ich auch. Ich habe auch diese Worte gedacht. Aber,
weiter
reicht meine Sprache nicht aus.
Wie meinen Sie das?
Wie soll ich das verstehen?
Schalt doch den Apparat aus, Karin. Mach doch Schluss!
Unsere Sprache reicht nicht aus, das zu erklären. Margas Worte und meine Worte, sie haben verschiedene Inhalte. Sie sagt das Gleiche wie ich, aber alles was sie sagt, das was hinter ihren Worten verborgen ist, das kommt aus einer anderen Welt, aus einer Welt, die ich mit meinen Worten nicht beschreiben kann.
Das ist sehr interessant, aber manchmal geht es auch ein bisschen über den Science-Fiction-Rahmen hinaus. Sie hat bevorzugt dass die klassische Social Science Fiction geschrieben, in der also Technik nur einen hinführenden Effekt hat. Aber letztlich ging es Eva Maria Mudrich immer um die sozialen Beziehungen, die sich aus einem solchen Umstand ergeben. Und der dritte Autor, den ich neben Hermann Ebeling und Eva Maria Mudrich außerordentlich bewundert habe, ist natürlich Herbert W. Franke. Den jeder der Hörer wahrscheinlich kennt. Er ist ja immerhin einer der bekanntesten deutschen Autoren gewesen. Leider lebt er nicht mehr. Er ist vor ungefähr 2 Jahren gestorben, was mir sehr leid getan hat. Ich habe ihn kennengelernt, habe ihn außerordentlich geschätzt. Ich schätze seine Hörspiele noch viel mehr als seine Bücher. Er hat es verstanden, Gegebenheiten des Hörspiels bewusst aufzugreifen.
Ich glaube auch, der Kern der ganzen Sache ist für mich, ich habe mich mit Franke auch lange beschäftigt, war ja einerseits ganz Schriftsteller im Sinne von, das war der Ort, wo er sozusagen Dinge gesammelt, fokussiert, durchgearbeitet hat. Und andererseits offen zum Beispiel für Computergrafik ganz früh, hat sich an der Ars Electronica Gründung beteiligt in Linz. Und für mich ist das ein Mann, der dieses nicht aufeinander abgestimmt sein von gesellschaftlichen Problemen auf die technischen Mittel, mit denen man sie entweder herstellt oder lösen kann oder gegenstandslos machen kann, immer wieder durchgearbeitet hat. Ich habe bei dieser Modrich-Geschichte und bei der Frage Telepathie oder nicht dran denken müssen, dass Joanna Russ, eine ganz bedeutende feministische amerikanische Science-Fiction-Autorin, 2 Bücher über 2 Extremfälle geschrieben hat, nämlich über extreme Einsamkeit. Da schreibt eine Frau, die praktisch die einzige Überlebende ist von so einer Raumschiff-Havarie irgendwann. Dazu muss sie aber einen Teil der Leute auch selber umbringen. Und über eine andere Geschichte, wo man auf einen telepathischen Planeten geführt wird. Also extremes Alleinsein und extremes totales Vernetztsein. Alle stimmen die ganze Zeit im Kopf. Wie Thomas Bernhard sagt, es ist immer alles in allen Köpfen. Und das Interessante ist ja, dass die avancierteste Technik oft in die ältesten Zustände zurückstößt. Also zum Beispiel, was ist Internet? Internet ist nicht irgendwie eine Zukunft, wo wir ganz anders miteinander umgehen, sondern wir gehen verschärft so miteinander um wie im schlimmsten Dorf. Haben Sie die Nachbarin gesehen, was die schon wieder für Herrenbesuch hat und so? Also dieses Stichwort vom globalen Dorf. Und ich finde halt, dass Science Fiction ganz früh genau über diese Fragen nachgedacht hat, welche uralten, schrecklichen Sachen kommen jetzt wieder, weil sie jetzt technisch noch einfacher zu machen sind. Auch Attila hätte sicherlich gerne alle Leute kontrolliert, aber er hatte halt kein Internet oder so, ja. Kein Genre ist geeigneter, diese Frage, wie verhalten sich eigentlich technische Neuerungen zu gesellschaftlichen Fragen, so zu behandeln wie dieses.
Inwieweit verändern sich denn die Themen in der Science Fiction oder das Genre sich selbst?
Es kommt alles wieder, aber es kommt nicht im Kreis wieder, sondern in so einer Spirale, würde ich sagen. Also ich habe in dem Buch, in dem Nie-Geschichte-Buch, einen längeren Passus darüber, warum ich das nicht mag mit der Utopie und der Dystopie, weil es halt reduziert auf Leitartikel. Also weil es halt sagt, wir warnen oder wir hoffen und dafür brauche ich keine Geschichte erzählen. Ich habe mich aber belehren lassen, also ich habe das, man treibt halt einen Gedanken so weit, wie man damit kommt. Und ich würde auch noch zu den einzelnen Argumenten stehen und das, was ich gerade gesagt habe, würde ich auch immer noch nicht falsch finden. Aber ich habe den Eindruck, dass nach einer Weile, wo so auf dem Jugendbuchmarkt und auch im entsprechenden Film und im Comic und vermutlich dann auch in der Audiobooks-Welt, weil es gibt ja inzwischen Audiobooks, die gar keine Books mehr sind, also wo es gar kein Buch dazu gibt, sondern das sind dann sozusagen Hörspiele. Und überall dort gab es eine Zeit lang Dystopien, das war dann stark beeinflusst von dem Erfolg von Tribute von Panem und von dieser Divergent-Serie. Und jetzt gibt es aber wieder Utopien, von denen ich gedachte, dass sie mich noch weniger interessieren als Dystopien. Stimmt aber nicht. Das Ganze nennt sich Hope-Punk. Das muss halt immer Punk dranhängen, seit Cyberpunk so erfolgreich war. Und da sind ein paar Sachen entstanden. Also es gibt so zwei Roboterbücher von dieser Becky Chambers, die halt einfach sich so eine Welt ausmalen, wo ein paar der Probleme gelöst sind. Wie kommen wir mit Technik klar und so? Die ich wahnsinnig interessant finde. Das heißt, ich bin neu bekehrt zur Utopie und ich erwarte, dass auch andere Dinge, die man für erledigt oder alt gehalten hat, vielleicht ja sogar Cyberpunk, auch demnächst wieder zurückkommen.
Zu den Worten Utopie und Dystopie muss ich sagen, auch in Gesprächen, die die Reihe Das war morgen begleiten, man macht daraus zu sehr Schlagwörter. Utopie ist ja der Sammelname. Ursprünglich mal hat Utopie ja nicht, war ja kein Synonym für Science Fiction, sondern ursprünglich stand Utopie für die Staatsutopien. Also Thomas Morus, Tommaso Campanella und
genau, Sonnenstaat, Neuatlantis.
Daraus Utopie, U ist die Silbe nirgends, für die Verneinung ja. Und Utopos, der Nichtort, der nicht vorhandene Ort. Daher kam ja das Wort Utopia, das Thomas Moore alias Thomas Morus damals für sein Buch gefunden hat. Heute ist in der Tat das Wort Utopie ein bisschen synonym für Science Fiction allgemein geworden. Aber in meinen Augen ist Utopie niemals ein Gegensatz zu Dystopie. Es gibt heute einige Autoren, die sagen, also wenn schon Gegensatz, Dystopie ist der schlechte Ort und dann muss ja Utopie der genau. gute Ort sein. Deswegen manche, es ist nicht sehr gebräuchlich, aber manche einigen sich dann auf den Dualismus Dystopie und Utopie. Aber wir sollten uns nur davor hüten, allzu sehr immer heute solche Etiketten auf die Stücke zu kleben.
Unser Gespräch und damit auch die vorletzte Folge des Podcasts Das war morgen geht zu Ende. Ich hoffe, dass man gemerkt hat, wie viel Freude es uns gemacht hat, den Podcast zu produzieren. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für jede einzelne Mail und Rückmeldung bedanken. Es war nämlich nicht nur ein Blick in die Schatzkiste, sondern vor allem auch ein Dialog. Wir hoffen, dass wir vielen damit Freude gemacht haben und dass die Diskussion zwischen Isabella Herrmann und Alkimira und jetzt zwischen Dietmar Dath und HG Tröster einige Denkanstöße geben konnten. Vielleicht konnten wir eine Utopie schaffen, einen guten Ort, an dem man sich gerne aufgehalten hat und dank der Digitalisierung auch immer weiter aufhalten kann. Denn die Hörspiele sind weiter in der Audiothek verfügbar. Und eins kann ich versprechen, auch wenn Das war morgen jetzt endet, es wird bald in der Audiothek einen neuen Kanal mit Science-Fiction-Hörspielen geben. Ich denke, noch in diesem Jahr. Und ich möchte mich zum Schluss auch nochmal bei allen bedanken, die in den letzten 3 Jahren dazu beigetragen haben, dass Das war Morgen das geworden ist, was es war. Wir hören uns bald, nur woanders.